Unendlich Wald. Der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen.
Ja, so heißt dieser Podcast, Unendlich Wald, der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen. Herzlich willkommen zur vierten Folge. Mein Name ist Michael Daub und wir sind heute zu Gast in einer sehr wertvollen Einrichtung in Pirmasens, wo schwerstkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg mit ganz viel Fürsorge, mit ganz viel Zuneigung und mit ganz viel Pflege auch begleitet werden. Wir sind zu Gast im Hospizhaus Magdalena, das zum Diakoniezentrum Pirmasens gehört. Und ich freue mich auf das Gespräch heute mit gleich drei Gesprächspartnern. Zwei Gesprächspartnerinnen sitzen mir gegenüber. Das ist zum einen die Simone Jennewein als Hospizleitung und die Nicole Stein als stellvertretende Hospizleitung. Sie hat noch ein paar andere Titel, da wollen wir im Laufe des Podcasts dann auch drauf zu sprechen kommen. Und wir werden später noch zu Christian Heinrich schalten. Er ist Angehöriger, er hat seine Frau hier im Haus Magdalena begleiten dürfen, die hier als Gast untergebracht war. Und ich würde erstmal zu den beiden Damen sagen, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Schön, dass wir hier sein dürfen, dass wir miteinander plaudern dürfen in den nächsten Minuten über eine ganz wichtige Einrichtung. Simone Jennewein, Simone, wir sind schon seit längerem beim Du, deswegen nicht, dass sich da draußen irgendjemand wundert, warum macht er das einfach. Seit 2009 gibt es diese Einrichtung, erst in einem kleineren Gebäude. Wir wollen vielleicht mal so ein bisschen zum Einstieg so ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ich habe es gerade schon gesagt, 2009 ging es los, hier am Standort in Pirmasens, damals erstes stationäres Hospiz in der Westpfalz. Wann war klar davor, dass Pirmasens ein Hospiz braucht?
Ja, es war eben so, dass man in all den Jahren in der Altenhilfe hier im Diakoniezentrum gemerkt hat, dass man von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen in einer palliativen Situation am Lebensende begleitet und dass die Pflege vor Ort da ein besonderes Angebot ja noch braucht. Und dann hat man sich mit auseinandergesetzt. Und damals gab es schon ein, zwei Palliativmediziner in Pirmasens, die diese Arbeit auch unterstützt haben und gesagt haben, okay, gemeinsam hat der Träger dann entschieden, wir brauchen eine Einrichtung für sterbenskranke Menschen, die wir so in der Altenhilfe nicht mehr versorgen können. Und dann hat man sich 2007, 2008 auf den Weg gemacht und hat mit Vertretern der Krankenkasse gesprochen. Und letztendlich ist daraus ein stationäres Hospiz dann geworden.
Waren das dicke Bretter, die da gebohrt werden mussten, oder hat man da offene Türen eingerannt?
Naja, hier in Pirmasens und in der Region hat man schon für dieses Thema offene Türen eingerannt. Man war von Trägerseite eher etwas zurückhaltend oder erstmal vorsichtig, weil das Thema Finanzierung da eben auch im Raum stand und klar war, dass Hospize nicht vollkommen ausfinanziert sind und man dieses Wagnis auch eingehen musste, in Vorleistung zu treten und eben auch Spenden zu sammeln.
Du hast die Finanzierung gerade angesprochen. Das war natürlich ein wichtiger Faktor damals, dass dieses Projekt auch angeschoben werden konnte. Aber schlussendlich hat es dann gepasst. Es gab dann viele, ich sag mal, finanziell helfende Hände, die da einiges zusammengetragen haben, ne?
Ja, und auch damals die Gründung unseres Fördervereins Hospizhaus Magdalena mit dem Vorstand Carsten Henn und Erwin Merz, draus im Krankenhaus Pirmasens angesiedelt. Ohne die Gründung dieses Fördervereins und ohne die Unterstützung des Fördervereins wäre dieses Ganze nicht möglich gewesen.
2009 ging es dann los, Anfang des Jahres. Wie war das damals mit der Nachfrage? War da gleich alles belegt oder musste dieser Hospizgedanke erst einmal draußen ankommen? Musstet ihr erst mal wahrgenommen werden?
Es ist so, dass wir am Anfang bei der Eröffnung einen sehr großen Zuspruch schon erfahren haben und die 6 Betten sehr schnell belegt waren. Und dennoch, ja, musste der Hospizgedanke, die Hospizidee sich erst einmal entwickeln. Viele Menschen waren der Auffassung, ich bringe jetzt meinen Angehörigen in das Hospiz. Dort wird er womöglich noch wenige Stunden oder wenige Tage verbleiben um anschließend dort zu versterben. Hospiz bedeutet nicht, es wird nur gestorben, sondern in einem Hospiz wird auch noch ganz viel gelebt, gelacht, letzte Dinge geregelt. Ganz im Sinne von unserem Leitgedanken, unserem Leitbild, Leben teilen bis zuletzt. Und wir legen hier im Hospiz Wert auf echte Beziehungen, die wir mit anderen eingehen. Mhm. Und so stehen wir auch für den gemeinschaftlichen Gedanken geben und nehmen und den Menschen vor allem als ganzheitlich zu betrachten.
Du hast die Philosophie, dieses Leitbild gerade schon angesprochen, Leben teilen bis zuletzt, also Leben teilen. Das sind ja so Schlagworte, die, sage ich mal, über dem gesamten Konzept des Diakoniezentrums auch stehen, was alle Einrichtungen angeht und auch vor dem Hospiz nicht endet, sondern du hast es gerade angesprochen, diese Gemeinschaft, dieses Miteinander ist etwas sehr Wichtiges, was gelebt wird zwischen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und euren Gästen, die vor Ort sind. Ne?
Unsere Mitarbeiter nehmen Verantwortung und bringen ihre persönliche Kompetenz und ja auch fachliche Kompetenz mit ein. Und so stehen wir tagtäglich immer wieder vor Herausforderungen und auch vor Veränderungen, so dass die Mitarbeiter da sehr individuell und professionell eben auch in der Begleitung mit unseren schwerstkranken Menschen umgehen und agieren.
Wir werden im Verlauf von diesem Podcast noch über eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, auch wie die Arbeit aussieht. Ich würde gern mit der Frau Stein mal darüber sprechen, wie es dann weiterging, weil es war ja schon relativ schnell klar, dass die Nachfrage steigt, dass die Plätze eigentlich nicht ausreichen. Es gab Wartelisten dann auch bei euch. Und wann ist dieser Gedanke gereift? Wir müssen drüber nachdenken, zu vergrößern. Es muss mehr werden, weil einfach auch dieser Hospizgedanke angekommen ist und die Leute darauf reagieren.
Also wir waren immer sehr gut belegt und es kam dann die Zeit, wo wir merkten, wir können nur bedingt die Menschen aufnehmen und wir mussten auch in einem Jahr über 300 Menschen ablehnen, weil wir keinen Platz hatten. Und da haben wir gemerkt, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist und dass wir hier was tun müssen, weil wir finden es sehr schlimm, wenn bei uns in der Region ganz in der Nähe jemand nicht aufgenommen werden konnte. Und da hatten wir eine Lösung gesucht und die war ein Neubau mit mehr Betten.
Das heißt, im Prinzip hat dann eigentlich nochmal das begonnen, was wir eben auch schon gehört haben. Man muss gucken, dass es finanziert wird, dass man Sponsoren findet, dass Spenden gesammelt werden und. Das Ganze auch in einem etwas größeren Rahmen, weil der Neubau hat deutlich mehr Plätze, ne?
Genau. Der Neubau war mit 12 Betten geplant und natürlich ging es dann auch wieder in die Öffentlichkeitsarbeit. Der Förderverein hat sich dafür eingesetzt und hat da auch Spenden eingetrieben und insofern war das relativ schnell dann auch mit viel Planung dann auch realisierbar.
Ich würde vielleicht, weil wir es gerade angesprochen haben, das Thema Finanzierung insgesamt nochmal ansprechen. Es ist ja nicht alles an Finanzen, die es braucht, um so ein Hospiz einerseits zu bauen, andererseits auch zu betreiben. Gedeckelt, sage ich jetzt mal, es gibt einen gewissen Anteil, der Spenden finanziert ist, richtig?
Die Kosten werden nicht zu 100% übernommen, sondern nur zu 95% von der Krankenkasse und von der Pflegekasse. 5% müssen über Spenden finanziert werden.
Da gibt es einige Möglichkeiten, wie man dann auch helfen kann in Form von Spenden. Sie haben den Förderverein schon angesprochen, der ist mehrfach schon genannt worden, aber es gibt auch andere Wege, wie man unterstützen kann, richtig?
Ja, es gibt verschiedene Spendemöglichkeiten, unter anderem Einzelspenden. Man kann eine Patenschaft für das Haus Magdalena übernehmen oder viele Menschen verzichten heutzutage auch bei runden Geburtstagen auf Geschenke und stellen da gerne eine Spendenkasse auf oder Spenden an das Hospizhaus Magdalena. Auch in einem Trauerfall werden oft auf Blumen und solche Geschichten verzichtet. Und man bittet in der Todesanzeige lieber um eine Spende für das Haus Magdalena.
Ich habe auch irgendwo beim Einkaufen mal gehört, dass man aufrunden soll und dieser Differenzbetrag kommt dann euch zu, oder?
Das Kaufland in Pirmasens-Fehrbach macht da schon längere Zeit eine Aktion, genau, aufrunden bitte, Spenden gehen in vollem Umfang an Hospiz. aus Magdalena.
Und jetzt wollen wir einfach das Thema auch abschließen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich würde gerne unterstützen, dann kann er gerne auf die Webseite gehen vom Diakoniezentrum, richtig? Und da gibt es dann weitere Infos.
Genau, auf unserer Webseite im Diakoniezentrum vom Hospizhaus Magdalena gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man spenden kann. Und das sind nur einige Dinge, die ich genannt habe, aber auch in der Vergangenheit gab es schon viele tolle Aktionen, Konzerte, Benefizveranstaltungen, Radtouren. Es gibt ganz viel unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den Hospizgedanken in die Welt tragen kann und vor allem auch Mitspenden sammeln, etwas Gutes tun kann für die sterbenskranken Menschen hier in der Region.
Diakoniezentrum-ps.de ist die Webseite. Das will ich an der Stelle noch erwähnen, um dieses Finanzierungsthema an der Stelle auch abschließen zu wollen. Ich würde gerne jetzt mal über die Arbeit bei euch im Hospiz sprechen. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die ein Gast erfüllen muss, um bei euch aufgenommen zu werden, richtig?
Das ist richtig. Es braucht eine ärztliche Bescheinigung von dem behandelnden Arzt, ob im Krankenhaus oder zu Hause, die quasi attestiert, dass jemand eine fortgeschrittene Erkrankung am Lebensende hat mit einem progredienten Verlauf, einer unheilbaren Erkrankung, die in einer unmittelbaren Zeit zum Ableben führt. Und diese Versorgung eben auch in zu Hause, in einem Pflegeheim nicht mehr gewährleistet ist. Und wir sagen immer, beziehungsweise auch die Ärzte im Krankenhaus oder auch zu Hause, sie sind austherapiert, wir können nichts mehr für sie tun. Und das ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo genau unsere Arbeit im palliativen Bereich im Hospiz anfängt, wo wir noch einiges tun können, nämlich für die Menschen da zu sein, sie unterstützen mit ihren Angehörigen, sie begleiten, ihnen nochmal was Gutes zu tun und sie vor allem auch dort abzuholen, wo sie gerade stehen, teilweise auch symptomkontrolliert besser einzustellen oder dass die Menschen weniger Schmerzen haben und vor allem, dass sie in ihrer letzten Stunde nicht alleine sind.
Also ich höre auch schon so ein bisschen raus, die Begleitung, die Versorgung, die Fürsorge, die Pflege, das ist ein ganz großes individuelles Thema, richtig?
Ja, das ist richtig. Jeder Mensch, der im Hospiz aufgenommen wird, ist individuell. Und wir wollen ihn auch dementsprechend seinen Wünschen und Bedürfnissen begleiten. Wir wollen am Lebensende niemanden verändern. Jeder soll so bleiben, wie er ist und soll das bekommen und erfahren, was er braucht.
Aber trotzdem gibt es gewisse Angebote, die existieren, ob das jetzt im Hospiz selbst eine Möglichkeit ist, sich auch mal zurückzuziehen, ob das kirchliche Angebote sind, da gibt es schon einiges, was ihr auch den Gästen anbietet, aber dennoch geben die Gäste so ein bisschen die Richtung vor, wohin es geht, oder?
Unsere Gäste geben die Marschrichtung vor. Nicht wir bestimmen, sondern der Betroffene bestimmt, was mit ihm passiert. Mhm. Autonomie und Selbstbestimmung am Lebensende schreiben wir ganz groß. Und um da nur mal ein paar Angebote zu nennen, was den Menschen sehr gut tut am Lebensende. Nicht nur das Dasein, das Aushalten, die Hand heben, auch mal was aus der Zeitung vorlesen, kleine Spaziergänge erledigen oder mal ins Eiscafé nochmal fahren oder in die Bäckerei selbst ein Stück Kuchen aus der Theke aussuchen. Das ist Lebensqualität und das ist das, was wir den Menschen am Lebensende gewährleisten möchten. Ebenso bieten wir an Aromapflege. Wir arbeiten ganz viel mit Düften zusammen, die zur Entspannung dienen. Düfte wecken auch nochmal ganz viele Erinnerungen. Oder wir haben hauswirtschaftliche Präsenzkräfte, die für das kulinarische Wohl unserer Gäste da sind. Mhm. So wird auch mal noch ein Lieblingsessen zubereitet oder Plätzchen gebacken, Kuchen gebacken. Und Sie können sich vorstellen, wie schön das ist, wenn ein vertrauter Duft von Heimlichkeit durch das Hospiz zieht. Und das lässt uns Pflegekräfte hier auch immer ein Lächeln im Gesicht zurück.
Also kann man gar nicht von einem normalen Tagesablauf sprechen, sondern es ist immer was ganz Individuelles. Es geht immer in die Richtung, die der Gast vorgibt.
Das ist richtig. Im Hospiz ist letztendlich nichts planbar und wir müssen sehr flexibel sein und stündlich kann hier sich die Welt drehen.
Wie lange sind denn die Gäste im Schnitt bei euch?
An dieser Stelle sage ich immer, von einer Stunde bis zu 13 Monaten war schon alles dabei, aber so der Durchschnitt liegt bei circa 4 bis 8 Wochen.
So individuell wie die Gäste, wie das Angebot ist, was wir gerade gehört haben, wie vielleicht auch die Gründe sind, zu euch zu kommen, sei es entschieden durch den Gast selbst oder durch die Angehörigen oder den Arzt oder wen auch immer, so individuell ist sicher auch das Sterben. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer heißt, friedlich eingeschlafen. Da gibt es sicherlich auch Ängste, da gibt es Sorgen. Da spielt sicherlich auch Hadern eine Rolle, oder? Wie nehmt ihr das wahr?
Nicht jeder Mensch stirbt gleich. Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Es ist was ganz Individuelles und vor allem ein ganz intimer Moment, wenn ein Mensch verstirbt. Und es gibt Menschen, die sind total abgeklärt, wissen, was auf sie zukommt, haben alles geregelt. Und wiederum gibt es Menschen, die hadern mit dem Tod, weil sie vielleicht viel zu jung sind, weil sie aber auch ein Stück weit Familie, Kinder, Freunde, Tiere zurücklassen und nicht wissen, was anschließend damit passiert. Und wir sehen uns da in der Verantwortung, und Unterstützung, den Menschen die Hand zu reichen und sie dahingehend zu begleiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, letzte Dinge noch zu regeln.
Was mir immer wieder zu Ohren kommt, auch in meiner Arbeit als Trauerredner, wenn ich Angehörige begleiten darf, die einen Menschen zu euch gebracht haben, der hier verstorben ist, ist die Erzählung davon, dass derjenige, dass diejenige in den Tagen und Wochen noch einmal aufgeblüht ist, noch einmal aufgelebt ist, als ob letzte Reserven mobilisiert wurden hier bei euch und was vielleicht im Krankenhaus oder in einer ambulanten Möglichkeit nicht passiert wäre. Ist das Teil dieser Gemeinschaft, die alle miteinander trägt oder worauf führt ihr das zurück?
Was du sagst, das kann ich auch unterstreichen und das erlebe ich auch sehr oft. Menschen fühlen sich im Hospiz geborgen, umsorgt und sagen ganz oft, so gut ist es mir schon lange nicht mehr gegangen. Oder es gibt Menschen, die sogar auch sagen, und es macht mir immer wieder Gänsehaut, so gut ist es mir noch nie in meinem Leben gegangen. Und wenn jemand gut symptomkontrolliert und schmerzkontrolliert eingestellt ist und man sich umsorgt fühlt, nicht alleine gelassen und vor allem auch ernst genommen wird. Und dann erleben wir oft im Hospiz, dass die Menschen nochmal so einen Auftrieb erleben und eben da nochmal, wie wir davon reden, aufblühen und nochmal eine gute Zeit erleben könne, wenn es auch nur wenige Tage sind. Und da spielt schon die gute Umsorgung und Fürsorge eine große Rolle.
Man muss sich dann, glaube ich, auch als Gast, oder man kann vielleicht die Kräfte, die man noch hat, anders einsetzen, muss sich nicht so viele Gedanken über das Wie und Warum machen, weil man ist ja gut unter, oder?
Genau, man ist gut unter, man ist gut umsorgt und hier habe ich ja alles, was ich brauche. Ja? Und auch die Gewissheit, dass jemand im Hospiz nicht festgehalten wird, so dass er auch mal nochmal mit Freunden, Bekannten oder der Familie ein paar Stunden nochmal das Hospiz verlassen kann, einen Ausflug machen oder mal mit dem Wünschewagen wohin fahren, letzte Wünsche erfüllen. Ja? Und jetzt auch bei dem tollen Frühlingswetter die letzten Sonnenstrahlen nochmal genießen. Und wir reden jetzt hier auch immer wieder von der Begleitung von den sterbenden Menschen, die bei uns aufgenommen werden und die sich umsorgt und so gut fühlen. Aber ich möchte auch nochmal ganz explizit erwähnen, das ist unser Fokus und das ist der Mensch, der bei uns lebt und aufgenommen ist, steht auch im Mittelpunkt. Aber wir verstehen uns eben auch, dass wir hier die Angehörigen mit ins Boot holen und die Angehörigen umsorgen. Und wir erleben ganz oft, dass wenn man sagt zu den Angehörigen, wie geht's Ihnen denn eigentlich, dass die dann sagen, sie fragen nach mir. Das hat mich schon Wochen, Monate niemand mehr gefragt. Und es ist ganz wichtig, dass man die mit ins Boot nimmt und eben auch begleitet, bis zum Lebensende oder darüber hinaus.
Das war jetzt eine tolle Überleitung zu meinem nächsten Themenblock. Wir werden ja nachher mit dem Christian Heinrich auch noch sprechen, der als Angehöriger auch so ein bisschen darüber erzählen wird, wie er das wahrgenommen hat. Aber Frage an die Nicole Stein, wie sind denn so die Rückmeldungen der Angehörigen eurer Gäste? Wir haben ja gerade gehört, du fragst nach mir, wie es mir geht, weil viele haben natürlich den Gedanken vorrangig, es ist wichtig, wie es meinem Angehörigen geht, der auf seinem letzten Weg ist, ne?
Das ist richtig so. Also die Angehörige tun sich schon sehr schwer oftmals mit dem Einzug ins Hospiz, gerade wenn jemand zu Hause versorgt wurde, dass er ihn dann doch, weil er an seine Grenzen kommt, ins Hospiz bringen muss. Und sie haben dann oft Schuldgefühle am Anfang, warum das so nicht geht. Viele haben vielleicht auch versprochen, ja, du kannst zu Hause bleiben. Aber wenn man Tag und Nacht für jemanden da sein muss, ist das oftmals nicht möglich über längere Zeit. Und wenn sie dann aber erstmal angekommen sind und auch mal ein, zwei Tage hier sind, dann erleben auch die Angehörige für sich auch eine Entlastung. Sie können ja jeden Tag kommen zu Besuch und es ist dann auch gut für sie, getrost nach Hause zu gehen und zu wissen, mein Liebster ist hier gut aufgehoben und ich kann mit gutem Gewissen jetzt auch mal einige Stunden nach Hause gehen und dann auch wiederkommen. Ich denke mal, die Leute brauchen einfach mal einige Tage, aber wirklich nur eine kurze Zeit, bis sie auch Vertrauen zum Pflegepersonal haben. Und sie erfahren ja oft in kürzester Zeit, dass die Menschen sagen, geh nur, mir geht es hier gut und die schauen nach mir. Ich bin hier nicht alleine. Es ist immer jemand da, der nach mir schaut. Und es ist natürlich wichtig, dass die Angehörige, die haben oftmals einen großen Gesprächsbedarf. Und da ist es wichtig, dass man sie über möglichst vieles informiert, dass sie wissen, warum geht's demjenigen jetzt schlecht oder was ist da gerade im Moment los.
Also auch hier eine sehr transparente Kommunikation. Es hängt auch viel mit Vertrauen zusammen. Vertrauen in eure Einrichtungen, Vertrauen in das, was passiert. Mhm. Und auch ein Stück weit schon loslassen, oder? Ich meine, man gibt ja den Angehörigen, die Ehefrau, den Familienvater, gibt man ja in eure Obhut und hat ja nicht mehr diese Aufgaben, wie man sie vielleicht bei der häuslichen Pflege, die ja, das muss man auch sagen, mhm, die ja auch an die Substanz gehen kann von Angehörigen, hat also nicht mehr so die Aufgaben zu bewältigen, wie das vor dem Einzug war, ne?
Ich glaube, loslassen, das möchte man in diesem Moment gar nicht richtig. Ich sag jetzt mal, vielleicht locker lassen, ne? So
locker
ein
lassen.
Stück weit.
Das finde ich gut, das gefällt
ja
mir, ja.
Locker lassen und natürlich fallen die ganzen pflegerischen Tätigkeiten größtenteils weg, aber es gibt trotzdem noch Dinge, die sie hier auch mit beitragen können. Und es ist nicht so, dass man dann nicht helfen kann beim Umlagern oder auch mal bei der Mundpflege. Also es gibt immer noch kleine Tätigkeiten oder mal eine Aromaeinreibung zu machen, wo sie sich dann trotzdem noch gebraucht fühlen und nicht nutzlos. Und oftmals ist es so, dass die Leute da sitzen und denken, was kann ich jetzt noch tun oder kann ich überhaupt noch was tun? Und da braucht's manchmal auch die Anleitung oder die Ideen auch vom Pflegepersonal, was sie tun können. Und wenn das nur Kleinigkeiten sind oder am Bett sitzen, auch mal was vorlesen oder auch mal ein Gebet sprechen.
Also auch da wieder dieser Gemeinschaftsgedanke, den wir eingangs gehört haben, auch mit Blick auf die Angehörigen, ne?
Ja, also in dem Moment, wo jemand den Angehörigen ins Hospiz bringt, ist er ja nicht völlig außen vor, sage ich jetzt mal. Also ne, wir versuchen, die Angehörige da schon noch mit einzubinden, weil das ist ja auch der Hospizgedanke, nicht nur für unsere Gäste da zu sein, sondern auch für die Angehörige, ja.
Und ihr seid auch für die Angehörigen nach dem Abschied da. Das heißt, ihr nehmt auch die Angehörigen da noch ein Stück weit mit an die Hand, leistet Trauerarbeit, so würde ich es mal nennen, wenn dann der Gast gegangen ist, richtig?
Ja. Eines der wichtigsten Rituale in unserem Hospiz in all den Jahren ist uns der alljährliche Erinnerungsgottesdienst geworden, den wir mittlerweile zweimal im Jahr feiern. Das kommt aufgrund der Anzahl der vielen Verstorbenen. So laden wir halbjährlich nochmal die Angehörigen ein, hier in der Kapelle auf dem Campus, um nochmal an den Verstorbenen zu erinnern. Es wird für jeden eine Kerze entzündet, der Name eben vorgelesen. Und es ist in all den Jahren ein sehr wichtiges Ritual geworden, auch für uns Mitarbeitenden im Hospiz, um hier auch einen guten und vor allem gesunden Abschluss zu dem Thema Tod und Sterben und zu dem Verstorbenen zu finden.
Und was noch relativ neu ist bei euch, auch für die Öffentlichkeit zugänglich, nicht nur für Angehörige, die hier einen Menschen verabschiedet haben, ist das Trauercafé, ne?
Das Trauercafé haben wir im letzten Jahr im Oktober eröffnet. Es war uns schon ein lang ersehnter Wunsch, dieses hospizliche Angebot anzubieten. Wir treffen uns alle zwei Wochen, jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr hier im Teilzeitraum im Haus der Diakonie. Und für uns war es wichtig, den Angehörigen auch nach dem Versterben im Hospiz, aber auch für die Öffentlichkeit, ja, einen geschützten Raum zu bieten hier. Da dürfen alle Gedanken, Gefühle einfach da sein. Und es ist eine lockere Runde. Jeder wird persönlich hier empfangen und begrüßt. Es gibt Kaffee und Kuchen und wir sprechen über Themen, die die Menschen bedrücken, ja, die sie darüber sich austauschen möchten hier in einem geschützten Raum, wo auch alles hier bleiben darf und es wird auch nichts rausgetragen. Das ist ganz wichtig. Und es gibt verschiedene Impulse zu bestimmten Themen.
Wie oft findet es statt?
Zweimal im Monat.
Zweimal im Monat. Und da kann auch jeder von außen kommen, der das Bedürfnis hat, sich da auszutauschen.
Genau. Das ist eine offene Gruppe und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mhm. Ja, dann wollen wir mal den Christian Heinrich dazu holen. Er hat als Angehöriger Erfahrungen gemacht mit dem Hospiz, mit dem Haus Magdalena in Pirmasens. Und er ist in Dahn zu Hause und jetzt auch bei uns im Gespräch. Hallo, Herr Heinrich.
Ja, schönen guten Tag, Herr Daub. Hallo.
Sie haben im vergangenen Jahr Ihre Frau, die Jenny, begleitet im Hospizhaus Magdalena als Angehöriger. Ihre Frau hat dort ihre letzten Lebensmonate verbracht. Vielleicht schildern Sie uns eingangs einfach mal, wie es dazu kam, wie der Weg war, schlussendlich, dass Sie im Haus Magdalena einen Platz bekommen konnten.
Ja, sehr gerne. Das Ganze hat damit begonnen, dass meine Frau im Jahr 2020 an Brustkrebs erkrankt ist. Wir hatten dann eine relativ lange Phase der Therapie hinter uns und in den Jahren 2021 und auch 2022 ging es dann wieder aufwärts. Wir hatten auch wieder Ziele, Träume, Zukunftspläne entwickelt und dann ging das relativ knallauf voll, dass im Oktober, November des Jahres 2022, wie gesagt, dann sich Symptome eingestellt haben und das alles am Anfang ein bisschen unklar war. Meine Frau dann verschiedene Untersuchungen hat machen lassen und dann sich herausgestellt hat, dass sie an metastasiertem Brustkrebs dann leidet. Also wir hatten eine relativ große Metastase im Bereich der Halswirbelsäule. Das war relativ akut und auch sehr dringlich, sodass sie dann notfallmäßig an die Universitätsklinik nach Homburg verlegt wurde und dort dann auch notoperiert wurde, um eine Querschnittslähmung zu vermeiden. Das war dann so Mitte Dezember, das hat auch ganz gut funktioniert. Und wir als Angehörige und auch speziell ich als Ehemann standen natürlich dann von heute auf morgen hilflos und komplett überfordert vor einer unbeschreiblichen Situation. Weil man hatte sich natürlich schon wieder auf eine Zukunft gefreut, auch schon wieder Dinge geplant. Und das war dann von einem Tag auf den nächsten quasi weg. Probleme, die man vielleicht so im normalen Leben hat, sind dann auf einmal ganz klein, weil sich das Ganze dann doch etwas reduziert auf das Wesentlichste des Lebens, nämlich eben das Leben. Ja, ich hatte dann telefonisch Kontakt aufgenommen mit dem Hospiz Haus Magdalena, hatte vorab noch ein Gespräch mit unserem stellvertretenden Hospizvereinsvorsitzenden, der mich da auch nochmal drin bestärkt hat, dass es ein guter Weg sein kann. Ich hatte dann mit der Frau Jennewein telefoniert und wir sind so verblieben, da das alles noch unklar war. Und das auch für mich nicht der Plan A war, ganz ehrlich, dass wir sie dennoch auf eine Warteliste setzen und dass wir uns gegenseitig updaten. Mein Plan A oder unser Plan A war, meine Frau wird wieder gesund und wir können ein normales Leben führen. Das hat leider nicht funktioniert, aber der Plan B war, wir machen eine Versorgung zu Hause. Mhm. Wir hatten dann über Sozialstationen alles hier, auch Heilhilfsmittel, alles war da. Das ganze Wohnzimmer und Schlafzimmer stand voll mit elektrischen Betten, Rollstühlen und solchen Geschichten. Und ja, schlussendlich haben wir uns dann weiter abgedatet, die Frau Janemann und ich, weil sich herausgestellt hatte, dass eben nach dieser Operation meine Frau nicht mehr aufstehen konnte. Im Prinzip 24/7 Pflegefall war, zwar geistig noch komplett da war, aber eben körperlich massiv eingeschränkt war. Wir hatten viele Gespräche, auch auf der Palliativstation in Homburg, wo sie die Weihnachtsfeiertage dann nochmal verbracht hat, mit Ärzten, mit Therapeuten. Und die haben uns alle angeraten im Endeffekt, dass das Hospiz doch der geeignete Weg ist. Ich hatte dann nach wie vor Kontakt zu Frau Jennewein und als ich herausgestellt hatte, dann nach 6 Wochen, nachdem auch die Strahlentherapie in Homburg gelaufen war, dass wir jetzt nicht mehr drum rumkommen und um das Hospiz, ich formuliere es mal so, drum rumkommen, weil man natürlich als Angehöriger da auch Ängste davor hat. Was ist das Hospiz? Ist das so ein dunkler Ort sozusagen, ja? Was es nicht ist, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch im Rahmen des Gesprächs drauf.
Ja.
Auf jeden Fall glaube ich, ist es eine gute Situation zu schildern, wie es schlussendlich dazu kam, dass die Entscheidung pro Hospiz dann gefällt wurde. Das war an einem Sonntagabend in der Uniklinik. Ich bin dann etwas konsterniert aus dieser Klinik raus, setze mich ins Auto und es muss irgendwie so 9:30 gewesen sein. Und ich dachte mir, okay, wie erreiche ich jetzt am besten das Hospiz? Naja, schickst mal eine E-Mail. Dann habe ich der Hospizleitung eben eine E-Mail verfasst um 9:30 abends, in der Hoffnung, dass sie das halt irgendwie am Montag dann liest und wir dann in der Woche die weiteren Schritte planen können. Schlussendlich habe ich dann 10 Minuten später eine Antwort bekommen, als ich dann zu Hause war, haben wir noch 2-3 Mal hin und her geschrieben und sie war zu diesem Zeitpunkt auch erkrankt zu Hause. Also das zeigt auch nochmal, was das eigentlich für ein Job ist, den die da machen. Ja. Und so war sozusagen vom Erstkontakt bis zu dem Thema oder bis zu dem Zeitpunkt, dass dann klar war, dass sie ins Hospiz kommt, der Weg. Ja.
Wie lange hat es dann noch gedauert, bis Ihre Frau zum Hospiz gehen konnte?
Das waren dann noch 3 bis 4 Tage. Also wir hatten natürlich auch Glück letzten Endes, dass ein Bett auch dann frei wurde. Mhm. Und wie gesagt, das waren dann noch so 3-4 Tage und dann wurde die Verlegung von Homburg nach Pirmasens ins Hospiz dann veranlasst.
Wie war das, als Sie dann dort angekommen sind? Welche Eindrücke sind da auf Sie eingeprasselt? Auf Sie beide vielleicht auch?
Ja, das ist natürlich hochemotional gewesen, das Ankommen dort. Speziell auch für meine Frau, denn ich kannte ja die Räumlichkeiten. Ja. Ich konnte mir das vorher anschauen. Das ist auch ein tolles Angebot, dass man sich da einfach mal ein bisschen umschaut und die Räume auf sich wirken lässt und auch die Menschen. Denn das ist eben nicht dunkel und alt, sondern das ist modern und fröhlich und freundlich. Naja, wie war die Situation, als wir angekommen waren? Es war schlussendlich so, dass das ganze Hospiz auf den Beinen war, als meine Frau durch die Eingangstür dann gerollt wurde in ihrer Liege, auf der sie lag und sie erstmal jeder begrüßt hat. Es war ein großes Hallo und schön, dass sie oder du da bist oder da sind. Und es war also ganz warmherzig und ein empathischer Empfang für meine Frau, der es ihr auch leichter gemacht hat, dann anzukommen.
Sie hatten aber dann dennoch nach der Ankunft einen Moment für sich, wo sie einfach auch mal die Eindrücke wirken lassen konnten. Und dann kam irgendwann diese freundliche Mitarbeiterin ins Zimmer, ne?
Ja, dann nach so 2-3 Stunden kam tatsächlich eine Mitarbeiterin ins Zimmer. Es war natürlich vieles zu organisieren und zu planen, gerade auch am ersten Tag, wenn man ankommt. Und die Mitarbeiterin stellte sich dann vor und hat meine Frau gefragt, wie sie sich dann ihr Frühstück vorstellt. Mhm. Und dann sagte meine Frau, oh, ich darf mir aussuchen, was ich gerne frühstücken möchte. Das kenne ich ja so gar nicht. Und sagte dann, ich bin aber nicht so wählerisch, also mir reichten Roggenbrötchen, ein paar Scheiben Tomaten, ein bisschen Gurke und ein Ei. Und dann sagte die Mitarbeiterin, ja, das kriegen wir hin, nur wie möchten Sie Ihr Ei denn gerne haben? Möchten Sie ein hartgekochtes Ei, ein weichgekochtes Ei, ein mittelhart gekochtes Ei, ein Spiegelei, ein Rührei mit Schnittlauch oder mit Petersilie? So war das erste Kennenlernen der Mitarbeiter dort. Also ist der Gast stand komplett im Mittelpunkt, ja, also in dem Fall meine Frau.
Und das ist ja auch etwas jetzt mal von dieser langen Liste der Möglichkeiten, wie man ein Ei zubereiten kann. Da kann, glaube ich, kein Hotel mithalten. Aber das ist ja auch etwas, was ganz bewusst auch so gelebt wird im Haus Magdalena, dass der Gast oder eben auch Sie als Angehöriger wirklich immer im Mittelpunkt stehen während der Anwesenheit. Ne? Das haben auch Sie als Angehöriger, als Ehemann so wahrgenommen, richtig?
Ja, das ist richtig. Also das hat man von Tag 1 gemerkt, dass sowohl die Gäste, also in dem Fall meine Frau, als auch ich im Mittelpunkt standen. Man muss natürlich das ein wenig eingrenzen, denn man muss es auch zulassen als Angehöriger, aber auch als Gast. Wenn man es zulässt, dann wird man sehr gut aufgefangen von den Mitarbeitern dort und ist da also in den besten Händen.
Es gab sicher einige dieser herzlichen Begegnungen auch mit den Mitarbeitern im Haus Magdalena. Aber irgendwann ist auch Ihnen bewusst geworden, es geht hier in diesem Haus ums Sterben. Es geht hier in diesem Haus auch um den Tod. Und da haben Sie eine sehr persönliche Begegnung gehabt, ne?
Ja, das ist richtig. Und Sie skizzieren es genau korrekt, nämlich die Beschäftigung mit dem Tod, die findet ja auch ein bisschen zeitversetzt statt, weil man ist ja in der Situation komplett überfordert und überrollt von allem. Und das kommt alles so nach und nach. Und ich denke, meine Frau hat sich da schon mit beschäftigt, denn im Hospiz werden klare Worte gesprochen. Es ist nicht nur alles toll und schön dort, sondern das Thema Tod wird eben gerade nicht tabuisiert, sondern es ist dort Alltag. Da sterben jeden Tag Menschen. Und ich hatte ein persönliches Erlebnis, was mich da ziemlich geprägt hat und was mir den Tod dann auch zum ersten Mal wortwörtlich vor Augen geführt hatte. Und zwar war das an einem Tag, das müsste so zwei, drei Wochen, nachdem sie dann da war, gewesen sein, dass ich dann an den Haupteingang kam und dann ein sehr guter Freund von mir stand, der Bestatter ist. Und der stand da mit seinem Leichenwagen und hat gerade einen Sarg in den Leichen oder aus dem Leichenwagen dann rausgeholt. Und in diesem Moment kam ich um die Ecke. Und das war für mich eine krasse Erfahrung, weil ich dann mit dem Tod konfrontiert wurde. Auf eine Art und Weise, die mich halt komplett überfordert hat. Ich konnte auch zu ihm außer Hallo nicht wirklich was sagen. Bin dann in dieses Hospiz rein, auf den Gang zum Weg zum Zimmer meiner Frau. Und bin dann aber vorher stehen geblieben und habe dann gedacht, ich kann jetzt so nicht reingehen. Musste auch dann anfangen zu weinen. Das war hoch emotional für mich. Und in dieser Situation hat mich dann eine Mitarbeiterin direkt abgeholt. Die hat das erkannt, wie es mir gerade geht, hat mich aus der Situation auch rausgezogen. Wir haben dann 20 Minuten, halbe Stunde uns darüber unterhalten, was hier jetzt gerade passiert ist und was hier tagtäglich passiert im Hospiz. Und dann konnte ich auch zu meiner Frau reingehen. Und was für mich so prägend war, oder während des Gesprächs dann mit der Mitarbeiterin kam dann mein Freund mit dem Leichenwagen vorbeigerollt. Und ich hatte das Geräusch des Sargrollers zum ersten Mal vernommen. Und den hatte ich danach im Zimmer meiner Frau in den nächsten 6, 8 Wochen noch ganz, ganz, ganz häufig gehört und hatte dann immer eine Assoziation damit. Also das war für mich jedes Mal dann krass, den zu hören, ja.
Konnten Sie nach dem Gespräch trotz des Geräuschs besser mit der Situation umgehen?
Ich glaube, das hat ein paar Tage gedauert, bis ich es dann für mich nochmal rational verstanden habe. Ich denke aber schon, also es ist ja ein Prozess, den man durchläuft und der Prozess hat eigentlich 2020 schon angefangen, war dann aber sozusagen ein bisschen ins Hintertreffen geraten und man hat das dann auch ein Stück weit verdrängt, den Tod. Aber das gelang mir danach besser. Auch in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz zurück zu dieser kleinen Geschichte, denn es war ja so, dass der Sarg den Haupteingang herausgerollt wurde und das zeigt also auch nochmal, dass der Tod dort natürlich alltägliches Thema ist und man wird nicht am Hintereingang jetzt irgendwo dann wird der Angehörige abgeholt, wenn er verstorben ist, sondern der geht also die gleiche Tür rein und wieder raus und das ist auch genau richtig so. In dieser Situation überfordern für Angehörige, aber man wird natürlich auch der Situation ausgesetzt und das ist eigentlich gut so.
Können Sie etwas darüber erzählen, wie Ihre Frau den Aufenthalt wahrgenommen hat? Haben Sie darüber gesprochen?
Ja, wir haben darüber natürlich sehr intensiv gesprochen, auch im Vorfeld, ob das für sie eine Option ist, dahin zu gehen. Also auch Jahre vorher schon und das war für sie eine Option. Es ist auch alles, man hat ja die Möglichkeit, das ist glaube ich auch wichtig, darüber zu sprechen, dass man sich vorbereiten sollte auf den Tod. Es kann einem jederzeit treffen, deswegen ist eine Patientenverfügung ganz sinnvoll, auch eine Vorsorgevollmacht ist hoch sinnvoll und da kann man Dinge festlegen und das hatte sie für sich auch festgelegt. Ja, nichtsdestotrotz ist natürlich, wenn man dann vor der Situation steht, dass die Option dann gezogen werden soll, auch dann natürlich extrem krass, sich darüber zu unterhalten und dann eine Entscheidung zu treffen. Aber ich denke, dass es für sie in Ordnung war. Wir haben da viel drüber gesprochen. Wir hatten das am Anfang auch so gehandhabt. Da bin ich auch dem Hospiz sehr dankbar. Wir hatten die Möglichkeit der Kurzzeitpflege für 4 Wochen. Das heißt, wir haben gesagt am Anfang, das soll jetzt nicht das Endgültige sein, sondern wir testen mal, wenn sich der Zustand bessert. Und das kommt ja auch selten, aber es kommt vor, dass auch Leute wieder entlassen werden aus dem Hospiz. dass wir da eine Möglichkeit haben, sozusagen sie wieder nach Hause zu holen, dass sie wieder nach Hause kann. Und aber wir hatten dann nach 3,5 Wochen das Gespräch und hat sie mir auch gesagt, also ich bleib hier. Das ist für mich ein guter Ort.
Sie haben mir im Vorgespräch geschildert, dass Ihre Frau während ihrer Zeit im Hospiz sehr viel Stärke an den Tag gelegt hat. Sie hat sehr vieles schon auf den Weg gebracht und organisiert für die Zeit, in der sie nicht mehr da ist. Wie war das für Sie damals, diesen Prozess auch begleiten zu können?
Mit einem gewissen zeitlichen Abstand von jetzt knapp einem Jahr bin ich ihr extrem dankbar, dass sie so viele Dinge für sich geregelt hat. In der Situation direkt war das für mich eine Achterbahn der Gefühle. Meine Frau hat tatsächlich, so wie sie ihr Leben lang war, hochstrukturiert, durchorganisiert, auch die letzte Phase ihres Lebens für sich geplant. Das begann damit, dass sie zu mir gesagt hat, du kommst jetzt bitte morgen mit dem Laptop und dann designen wir mein Schild, was ich an meinen Baum haben möchte, den ich im Ruhefest habe. Und dann haben wir dieses Schild designt, genauso wie sie es haben wollte. Sie hat sich ihren Spruch da eingetragen und da stand das Geburtsdatum und ein mögliches Sterbedatum mit XXXX. Für mich war das extrem belastend, die Situation, aber dennoch, es hat ihren Wünschen entsprochen und wir haben das dann auch genauso gemacht, wie sie das haben wollte. Das ging dann weiter, dass sie auch mehrere Kontakte, Gesprächstermine vor Ort natürlich mit dem Trauerredner hatte. Der kam dann zweimal, hat sich mit ihr darüber unterhalten, was ihr Leben ausgemacht hat und er hat das in die Trauerrede gut verpackt. Sie hat sich ihre Lieder selbst ausgesucht, die laufen, unter anderem auch unser Hochzeitslied. Lief dann bei der Beerdigung. Sie hat gesagt, ich möchte, dass sie alle in Bund kommt und keine schwarzen Farben. Und das war in der Situation für mich einfach krass, dass man so eine Stärke an den Tag legt und in der Lage ist dazu überhaupt so sachlich, ich sag mal, mit der letzten Phase seines Lebens umzugehen. Also ich bin ihr da unfassbar dankbar dafür, weil wir wissen, es ist alles so gelaufen, wie sie es haben wollte und das befreit dann doch ein Stück weit und ist etwas versöhnlicher sozusagen. Aber die Situation an sich war natürlich wahnsinnig krass, ja.
In dem Moment schon, das ist auch absolut, denke ich, nachvollziehbar, aber wie Sie schon gesagt haben, mit ein bisschen Abstand ist das natürlich schon, erkennt man das auch und dann ist auch klar, dass sie da vieles auch abgenommen hat und viel Selbstbestimmtheit auch sich erhalten konnte bis zuletzt, ne?
Das ist richtig, die Selbstbestimmtheit, die körperlich nicht mehr da war, aber mental noch da war, die konnte sie dann komplett für sich dann auch noch nutzen und das hat sie gemacht. Ja, sie hatte auch noch verschiedene Pläne in ihre Zukunft gerichtet und hatte, das kann man gerne sagen, eine Ausbildung zur Klangtherapeutin, also im Klangschalenbereich gemacht und hatte dann ein ganzes Sammelsurium von 30, 35 Klangschalen hier stehen. Und die hat sie dann noch vermittelt an eine Therapeutin, ja, dass die Klangschalen in gute Hände kommen und zwar allesamt und nicht jetzt irgendwie einzeln oder so verstreut werden. Und das, so hat sie das durchgezogen mit ganz, ganz vielen Dingen. Und ich denke, das ist auch schon wichtig, dass man sich darüber unterhält, auch in ganz banalen Dingen des Alltags. Also wenn sie kein Passwort eines E-Mail-Postfachs haben, dann haben sie da nie wieder Zugriff drauf. Das heißt, wir haben dann auch eine Excel-Tabelle gemacht mit Passwörtern und solchen sonstigen Themenstellungen. Die ganze Bandbreite sozusagen. Sie hat die Traueranzeige geplant. Ja, die Detailtiefe war die Schriftgröße. Ja, also es war spannend.
Ihre Frau ist am 1. Mai 2023 dann im Hospiz Haus Magdalena verstorben. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es nach ihrem Tod auch einen sehr würdevollen Moment gab in dem Zimmer, in dem sie verstorben ist, auch unter Einbeziehung der Mitarbeiter dort.
Ja, das war sehr emotional dann für mich, die Situation nach dem Tod meiner Frau. War ich noch eine ganze Weile dann im Zimmer gewesen, habe erstmal noch die Balkontür aufgemacht und habe dann irgendwann vorne den Mitarbeiterinnen Bescheid gegeben, dass meine Frau verstorben ist. Und die haben mich dann erstmal aufgefangen in der Situation und haben mich dann in den Essbereich des Hospizes geleitet und haben gesagt, also wir bereiten ihrer Frau jetzt nochmal einen würdigen Abschied, wir waschen sie, wir ziehen jetzt noch was Schönes an, wir dekorieren noch das Zimmer, dann holen wir sie wieder ab und dann nehmen wir gemeinsam sozusagen Abschied dann in dieser Situation. Das hat dann ungefähr eine Stunde gedauert und dann haben sie mich abgeholt, die zwei Mitarbeiterinnen. Wir sind dann in das Zimmer meiner Frau rein und das war für uns alle drei in dieser Situation hochemotional, also Meine Frau war halt 3 Monate im Hospiz. Das ist eine relativ lange Zeitspanne für einen Gast. Und man baut ja eine persönliche Bindung auf. Und offensichtlich war das eine gute persönliche Bindung. Denn wir waren alle 3 sozusagen dann weinend in diesem Zimmer gestanden eine ganze Zeit. Und ja, dann ist Folgendes passiert. Auf einmal klingelte das Telefon einer Mitarbeiterin. Und das Telefon ist geschaltet mit der Eingangstüre des Hospizes. Und die Mitarbeiterin wusste offensichtlich, dass jetzt ein Gast, ein Hospizgast, noch Besuch kriegt. Es war relativ spät am Abend. Die Mitarbeiter können von ihrem Telefon aus die Tür öffnen, wenn die halt ein Knöpfchen da drücken. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir standen alle 3 in diesem Zimmer, hochemotional. Die Mitarbeiterin drückt auf das Knöpfchen, 10 Meter weiter geht die Tür auf und da kommen jetzt Gäste dann rein, Besucher. Und dann ist Folgendes passiert, die Mitarbeiterin, die stand ja im Zimmer meiner Frau, die hat dann 2-mal durchgeschnauft, macht dann die Tür auf, geht in den Gang und sagt, hallo Frau Meier, das ist aber richtig toll, dass Sie da sind. Ihr Mann, der freut sich schon den ganzen Tag auf Sie. Lassen Sie uns mal rübergehen zu ihm. Das wird jetzt für Sie noch ein richtig schöner Abend.
Wow.
Also ich konnte das in der Situation gar nicht verstehen, aber Wochen später kam mir das erst, was das für eine enorme psychische Leistung auch der Mitarbeiter ist. Jedem Gast und jedem Besucher immer das Gefühl zu vermitteln, dass er in der jetzigen Situation der wichtigste Mensch ist, den es hier gerade gibt. Und das habe ich da tatsächlich dann live gespürt, denn es war natürlich auch so, dass Mitarbeiter wie meine Frau im Hospiz lag, häufig Extremsituationen mit anderen Gästen hatten. Aber wir haben das nie gespürt. In der Situation, wo die Mitarbeiter und auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter bei uns waren, war immer meine Frau die wichtigste Person. Und da bin ich unendlich dankbar drüber.
Haben Sie nach dem Tod Ihrer Frau, haben Sie da nochmal die Nachbetreuung, die Unterstützung vom Haus Magdalena in Anspruch genommen?
Ja, das habe ich tatsächlich. Also es gibt ja mehrere Angebote, die das Haus Magdalena dann macht. Im Endeffekt hat es angefangen eigentlich mit dem Tag nach ihrem Tod. Also naja, das Hospiz ist natürlich gut belegt und es warten ganz, ganz viele Menschen auf dem Platz. Dementsprechend war ich am nächsten Tag da und habe das Zimmer ausgeräumt und da haben mich dann die Mitarbeiter auch nochmal richtig toll aufgenommen, haben mit mir gesprochen, auch nochmal sehr bewegend, der Abschied. Und wir waren dann ein paar Monate später auf einem Gottesdienst. Das war auch ein sehr emotionaler Moment dann für uns alle, für alle Beteiligten. Es wurde nochmal der Name vorgelesen, eine Kerze angezündet und man konnte nochmal im Stillen gedenken. Seit Oktober des letzten Jahres gerade rausgekommen ist das Trauercafé des Hospizhaus Magdalena. Da nehme ich also auch dran teil. Es ist also auch sehr spannend. Wir waren zu Beginn eine relativ kleine Gruppe und das hat sich jetzt ausgeweitet. Es sind jetzt ein paar mehr Menschen dazugekommen und das tut auch gut, wenn man da in einen persönlichen Austausch kommt und ganz einfach auch mit Dritten über das Thema Trauer und Tod sprechen kann.
Sie haben schon erwähnt, Ihre Frau hat ihre letzte Ruhestätte im Ruheforst in Wilgertswiesen gefunden. Die Urne ist dort beigesetzt worden. War das eine klare Entscheidung für Sie, dass dort die Urne beigesetzt wird?
Ja, das war eine ganz klare Entscheidung. Das war eine Entscheidung meiner Frau, die dort einen Baum haben wollte. Mhm. Und dementsprechend, sie konnte leider sich den Baum nicht mehr selbst aussuchen. Wir hatten dann einen Termin gemacht mit dem tollen Team vom Ruheforst in Wilgertswiesen und hatten dann eine Begehung sozusagen und haben uns dann ihre Eltern gemeinsam mit mir dann haben sie den Baum dann ausgesucht, an dem jetzt meine Frau dann auch liegt, ja.
Und dann sind wir eigentlich ja auch schon bei diesem Thema Ruheforst/Wald. Es ist ja ein großes, ausgewiesenes Waldgebiet, in dem viele auch einfach nur spazieren gehen und Eindrücke mitnehmen und gucken, wäre das vielleicht auch mal was für uns. Daher auch würde ich gerne abschließend das Thema Wald noch ein bisschen ansprechen, wie wir es bei jedem ansprechen, mit dem wir das Gespräch führen dürfen. Was gibt Ihnen Wald? Was nehmen Sie mit, wenn Sie im Wald unterwegs sind oder vielleicht auch im Ruheforst unterwegs sind?
Wald im Speziellen gibt mir ganz viel. Wald ist für mich immer ein Kraftort, zu allen Jahreszeiten. Ich bin gern im Wald unterwegs, ich wandere gern, ich fahre gern Mountainbike. Wald ist für mich schon ein zentraler Bestandteil auch meines Lebens, ja.
Christian Heinrich, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie mitgemacht haben hier bei diesem Podcast, dass Sie sich bereit erklärt haben, ein bisschen was auch zu erzählen, wie Sie die Zeit im Haus Magdalena wahrgenommen haben. Herzlichen Dank dafür und alles Gute.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Zurück zu Simone Jennewein und Nicole Stein vom Hospizhaus Magdalena. Ich würde gern noch über die Menschen reden, die, ich sag mal salopp, den Laden schmeißen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehrenamtlich, hauptamtlich. Wie viele sind es da im Moment?
In unserem Haus sind 25 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt und die hauptamtlichen Kräfte sind examinierte Fachkräfte, teilweise mit Weiterbildung im palliativen Bereich sowie im Schmerzmanagement oder im Wundmanagement.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sind gut qualifiziert. Das heißt, seit 2021 qualifizieren wir die ehrenamtlichen Hospizbegleiter selbst. Es gibt Empfehlungen vom Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, der Empfehlungen gibt für diese Qualifizierung. Wir bieten einen Orientierungskurs an, der hat 16 Stunden. Und wer dann tiefer in das Thema einsteigen möchte mit Leben, Sterben, Tod und Trauer, der kann dann einen Aufbaukurs machen. Dieser Aufbaukurs beinhaltet nochmal 84 Stunden. Das ist also sehr umfangreich, diese Qualifizierung.
Kann das jeder machen, der sagt, ich möchte gerne da Gutes tun? Oder schaut ihr euch die potenziellen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorher genauer an? Es ist ja auch ein durchaus emotional belastender Job, oder?
Natürlich gibt es auch Ausschlusskriterien. Das heißt, wenn jemand in einer akuten Trauer ist, ist es nicht möglich, an einem Kurs teilzunehmen. Da sollte man dann erstmal ungefähr ein Jahr auch abwarten, bevor man dann mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit beginnt. Oder auch, dass man psychisch instabil ist.
Wir haben jetzt schon viel, Simone, über hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter gesprochen. Ich würde gerne zwei Gruppen noch ansprechen, die auch hier helfen und ein- und ausgehen. Das sind zum einen die Seelsorger, die im Ehrenamt vorbeikommen, und es sind natürlich auch Mediziner, Ärzte. Ne?
Zwei ganz wichtig mittragende Säulen in der Hospizarbeit. Zum einen die Seelsorger und Seelsorgerinnen, die ehrenamtlich im Hospiz mitarbeiten, die durch die Zimmer gehen und Gesprächsbereitschaft signalisieren. Und da steht nicht immer nur die Seelsorge, der Wunsch nach einem Gebet oder einem Empfangen eines Sakramentes im Vordergrund. Oftmals ist es da auch, es kommt jemand vorbei, der zuhört, der mit mir spricht und der Dinge mit mir teilt und auch aushält. Aber dafür sind wir sehr dankbar. Und wie schon von dir gesagt, das ist richtig, unsere Palliativmediziner nicht zu vergessen, die an 7 Tage rund um die Uhr Tag und Nacht für uns erreichbar sind.
Abschließend die Frage auch noch, wie hat sich denn die Hospizarbeit, wie hat sich die Wahrnehmung nach draußen bei Angehörigen, bei Gästen, bei Mitarbeitern nach 15 Jahren Hospiz in Pirmasens verändert?
Das Haus Magdalena ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen, so würde ich das benennen. Und es ist uns in den 15 Jahren unserer Arbeit doch wirklich gelungen, dass Menschen sich mit dem Thema Tod und Sterben intensivst, noch bevor sie versterben, eben auch auseinandersetzen, zusammen mit ihren Angehörigen. Und so erlebe ich in all den Jahren und vor allem in den letzten Jahren vermehrt und verstärkt, dass Menschen am Ende ihres Lebens eben auch eine gute Regelung treffen wollen. Wie geht es denn eigentlich mit mir weiter, wenn ich verstorben bin? Und sich auch Gedanken machen, wo sie bestattet werden wollen. Und da kommt immer mehr das Thema Wald und das Thema Ruheforst in den Augenschein und vor allem in den Köpfen der Menschen. Und es besteht eine große Sehnsucht, eben an so einem Ort auch bestattet zu werden. Und so habe ich in den letzten Jahren sehr oft erlebt, dass Menschen, wenn sie bereits schon im Hospiz waren, auch nochmal mit ihren Angehörigen einen Termin, wenn sie denn dazu in der Lage waren, beim Förster vor Ort gemacht haben und sich auch noch ihren Baum, wo sie dann später bestattet wurden, auch noch selbst ausgesucht haben. Und da gibt es zwei Situationen, die mir so in Gedanken, in guten Gedanken und positiven Gedanken geblieben sind. Das eine war, da bin ich in ein Gästezimmer gekommen und eine Frau lag darin und es hang ein wunderschönes Waldbild mit einem tollen großen Baum im Zimmer und ich sag zu ihr, wie wunderschön denn dieser Baum ist. Und dann hat sie gesagt, das ist mein Baum, da komme ich hin, wenn ich verstorben bin. Sie selbst konnte nicht mehr den Ruheforst aussuchen. Sie selbst konnte sich einen Baum nicht mehr aussuchen, weil sie schon viele Wochen und Monate an das Bett gefesselt war. Aber sie hat ihren Kindern den Auftrag gegeben, im Ruheforst einen Baum für sie und die ganze Familie auszusuchen. Und die Familie hat diesen Baum fotografiert und hat ihr das auf eine Leinwand gezogen. Und sie hatte große Freude daran, diesen Baum jeden Tag zu betrachten und sich auf das, was kommt, vorzubereiten. Und das finde ich so wichtig, dass Menschen sich auf, ich würde es mal nennen, für ihre letzte Reise, für ihren ganz besonderen letzten Weg auch vorbereiten und alles regeln bis zuletzt, weil damit tun diese Menschen ihren Angehörigen ganz viel Last abnehmen.
Vielen Dank. Das waren ganz viele Informationen, sehr schöne Geschichten auch und viel, was wir erfahren durften über das Hospizhaus Magdalena in Pirmasens am Diakoniezentrum. Ich darf mich bei allen Gesprächspartnern ganz, ganz herzlich bedanken. Das war Unendlich Wald, der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland in Wilgartswiesen. Das war unsere vierte Ausgabe. In 4 Wochen geht's weiter. Dann spreche ich mit Nina Bernhardt von der Selbsthilfeinitiative Leere Wiege aus Landau. Diese Initiative wurde Ende der 90er ehrenamtlich und uneigennützig gegründet und engagiert sich für Eltern und deren Kinder, die während der Schwangerschaft, kurz nach der Geburt oder durch einen medizinischen Schwangerschaftsabbruch verstorben sind. Unser Thema im Podcast dann am 17. Mai. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Michael Daub. Auf Wiederhören.
Das war Unendlich Wald. Der Podcast vom Ruheforst Südpfälzer Bergland. Besuchen Sie uns im Internet unter www.ruheforstwilgartswiesen.de.